Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
ARD Retro veröffentlicht Originalbeiträge, die Denkweise und Sprachstil der 1940er, 50er und 60er wiedergeben.
Im Blickpunkt. Krieg in Vietnam. Eindrücke und Schlussfolgerungen einer Reise. Von Eberhard Körting.
Ils se sont mis dans une galère. Sie haben sich in eine Galeere gesetzt, sagte mit einer Mischung aus Bedauern, Mitgefühl und einem Quäntchen Schadenfreude im Gespräch jener französische Experte, mit dem wir in einem gänzlich unpolitischen Zusammenhang zu tun hatten. Sie haben sich in eine Galeere gesetzt. Damit meinte er die Amerikaner, die im Stadtbild von Saigon, der Hauptstadt Südvietnams, die Franzosen weitgehend verdrängt haben. Freilich ist dies nicht das einzige Zeichen der entschwundenen Zeit französischer Herrschaft in Indochina. Sie hinterließ ihre Sprache bei den Gebildeten des Landes, eine Wertschätzung und gewisse Affinität für französische Kultur und Lebensart, ein Stadtbild, das zuweilen, sieht man über die ein wenig an lange weiße Pyjamas erinnernden Gewänder der Damen und die gegen die heiße Sonne schützenden flachen Kegel der gelben vietnamesischen Strohhüte hinweg, an eine der Städte an der Côte d'Azur denken lässt. Es ist fast alles da, der tiefblaue Himmel, die weiß- oder gelb getönten Häuser in jenem unverwechselbaren französischen Riviera-Stil, die breiten von schönen alten Bäumen umsäumten Avenuen, der wild wuchernde Verkehr, der den Vergleich mit Nizza oder Marseille in der Hauptreisezeit nicht zu scheuen braucht, das Bistro um die Ecke, das elegante Restaurant, in dem der Hummer Thermidor, blau-roter Burgunder und die Baguette, das knusprige französische Stangenbrot, zur Alltäglichkeit gehören. Doch schon die Namen dieser Straßen zeigen nichts mehr von der jahrzehntelangen Herrschaft der Franzosen. Mit skrupulöser Genauigkeit hat man sie ausgemerzt aus der erinnerungsträchtigen kolonialen Rue Catina, einer der wichtigsten Geschäfts- und Vergnügungsstraßen Saigons, ist die souveräne Duong Thu Do, die Straße der Freiheit, geworden. Aus der Avenue Richaud die Duong Phan Dinh Phung. Dieser radikalen sprachlichen Nationalisierung entziehen sich, soweit wir erkennen konnten, lediglich die Ärzte Calmette und Pasteur, der Mönch Alexandre de Rhodes, der vor gut 300 Jahren in Vietnam die heute noch geltende Umschreibung der dem chinesischen verwandten vietnamesischen Sprache mit lateinischen Buchstaben einführte, und schließlich, merkwürdigerweise, General de Lattre de Tassigny, in den frühen 50er Jahren Frankreichs Militärbefehlshaber in Indochina. Der teilt auch mit seinem einstigen Regierungschef bei der Befreiung Frankreichs und jetzigen französischen Staatspräsidenten de Gaulle die Ehre, von der Cao Dai-Sekte als Heiliger verehrt zu werden, wobei sich die beiden Franzosen, der Lebende und der Tote, in der erlauchten Gesellschaft von Moses, Jesus Christus und Buddha neben vielen weiteren Großen der Menschheitsgeschichte des Abend- und des Morgenlandes wiederfinden. Kehren wir von diesem kurzen Ausflug in historische und metaphysische Bereiche, die freilich hier nicht nur der Kuriosität halber erwähnt sein sollten, zurück zu der Galeere und den Amerikanern, die sich in sie gesetzt haben sollen. Sie, die Amerikaner, sind im Stadtbild Saigons heute weit verbreitet, zumeist in Uniform, denn hier sind nicht nur einige wichtige militärische Kommandostellen von MACV, die Hieroglyphe für Military Assistance Command Vietnam, oder Militärhilfekommando Vietnam einquartiert. Nach dem harten Frontdienst in den Dschungeln und unwegsamen Bergen des weiten Landes kommen die Kämpfer gern für 2-3 Tage Urlaub in die Hauptstadt mit ihren Attraktionen, um sich ein, wenn auch kurzes Gegengewicht zur ständigen Gefahr und Anspannung des Krieges in einem der zahllosen Nachtlokale zu verschaffen, die wie Pilze aus der Erde geschossen sind. Freilich, die ohnehin nur bedingt amüsante Nacht währt nicht gerade lange, denn in den späten Abendstunden beginnt die Herrschaft des Curfew, jener manchem von uns vielleicht noch aus den ersten Monaten der Nachkriegszeit bekannten Ausgangssperre, für so gut wie alles und jeden, die bis zum frühen Morgen währt. Und auch zuvor schon sorgt die abendliche Stromeinschränkung, die viele elektrische Lampen und die selbst in der kühlen Jahreszeit mit Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad fast einem Lebenselixier ähnelnden Klimaanlagen zum Erliegen bringt, dafür, dass das Vergnügen nur gedämpfte Formen annehmen kann. So kann man nie vergessen, dass man im Krieg in einem Lande lebt, das hart um sein Leben ringt. Aber das wird trotz des eigenartig unwirklichen, pseudonormalen Großstadtbetriebes, der irgendwie, niemand weiß ganz genau mit welchen Mitteln, weitergeht, niemand übersehen können, auch tagsüber nicht, in einer Stadt, die einem Heerlager zu gleichen scheint, in der alle öffentlichen Gebäude bewacht, zum Teil mit Stacheldraht verhauen und Sperrklötzen geschützt sind, in der man von den Dachgartenterrassen der Hotels nicht selten in der Ferne nachts den Feuerschein der Geschütze sehen und das dumpfe Grollen ferner Bombeneinschläge hören kann. Ein eigenartiger Krieg freilich ist das, der sich klassischen und selbst moderneren Definitionen immer wieder zu entziehen scheint. Denn mehrere Ebenen der Kriegführung überschneiden sich in diesem Lande und laufen scheinbar beziehungslos nebeneinander her. Im Mekong-Delta, tief im Süden des Landes, und in den fruchtbaren Ebenen der an Saigon grenzenden Provinzen bringen die Bauern ihre Reisernte wie eh und je ein, und nur die sie bei dieser Arbeit schützenden Militärposten der vietnamesischen Armee und der rege Verkehr von Militärfahrzeugen lassen erkennen, dass das Bild ländlichen Friedens täuscht, dass in der Nacht in vielen Teilen des Landes auf den Dörfern die Angst einzieht, die Angst vor dem nächsten Überfall einer Gruppe von Vietcong, die den Bauern Geld und Nahrung abpressen und unter Bürgermeistern, Lehrern und allen, die in irgendeiner Weise Verwaltungs- oder Spezialfunktionen ausüben, ihre Mordopfer suchen. Neben diesem barbarischen Terror- und Kleinkrieg toben in von der Hauptstadt fernen oder nahen Gebieten regelrechte Schlachten, wie jüngst im Hochland von Pleiku und im Nordosten bei Da Nang, der Ausgangsbasis der amerikanischen Marineinfanterieeinheiten, Schlachten, in denen sich südvietnamesische Regierungstruppen und amerikanische Einheiten regulären, gut ausgerüsteten und straff organisierten nordvietnamesischen und Vietcong-Verbänden gegenübersehen. Wo immer es zu solchen Schlachten kommt, enden sie schließlich mit Niederlage und Rückzug der Kommunisten. Der Aufbau einer machtvollen amerikanischen Militärmaschine, bis jetzt rund 180.000 Soldaten, beginnt sich auszuwirken. Je mehr die Kampfführung sich auf Schlachten, wie man so schön sagt, konventioneller Art konzentriert, umso größer wird die Chance südvietnamesischer Erfolge, denn hier kann sich auch die Kampferfahrung der amerikanischen Truppen, ihre technische Ausrüstung und die Luftüberlegenheit, die korrekter als völlige Beherrschung des Luftraums gekennzeichnet wird, voll auswirken. Der Einsatz der bewaffneten Hubschrauber, die wie große Insekten über dem Himmel Südvietnams kreisen, hat im Gegensatz zu anfänglichen skeptischen Stimmen mancher Militärexperten in Europa bedeutende Erfolge erzielt. Die logische Konsequenz, die der Gegner daraus ziehen müsste, wäre natürlich ein Vermeiden dieser Art von Begegnung, bei der er im Hintertreffen bleiben muss, und eine Beschränkung auf die nächst niedrigere Phase der Kriegführung, also den reinen Guerillakrieg, der dem Angreifer fast alle Vorteile zuspielt. Interessanterweise haben die Verantwortlichen in Hanoi indessen diese Schlussfolgerung bis zur Stunde nicht gezogen, und im Gegenteil sich darauf konzentriert, neue reguläre Verbände und Ausrüstung aus dem Norden einzuschleusen und somit neue Schlachten vorzubereiten. Erklärbar wird das nur mit psychologischen Mitteln. Die Machthaber der Regierung in Hanoi, die zugleich die Führer der Lao Dong, der Kommunistischen Partei Nordvietnams sind, klammern sich an ihren Beschluss vom 4. September 1960, mit dem sie den Willen zur Zerstörung der südvietnamesischen Regierung und ihrer Einrichtungen und die Errichtung eines ihrem eigenen ähnlichen Systems verkündeten. Sie scheinen an dem gleichen Komplex, wenn auch mit umgekehrtem Vorzeichen zu leiden, wie die manche Franzosen, nämlich dem Wiederholungszwang des Indochina-Krieges der 50er Jahre. Was den einen das Menetekel des Opfer und Untergangs von Dien Bien Phu im Sinne eines Nicht-Gewinnen-Könnens ist, wird für die anderen ein Dien Bien Phu als Symbol ihres Gewinnen-Müssens und mit Sicherheit gewinnen werdens. Doch die Auseinandersetzung in Vietnam in den Mid-60er Jahren ist nicht der Indochina-Krieg der 50er Jahre. Zwar steht hinter Nordvietnam das kommunistische China, doch differenziert es sehr sorgfältig zwischen Angriffs- und Durchhalteparolen einerseits und dem Risiko einer durch eine eigene unmittelbare Intervention heraufbeschworenen direkten militärischen Begegnung mit den Amerikanern. Teils vermögen sich die Herrscher in Hanoi dem Druck aus Peking, das bis zum letzten Nordvietnamesen zu kämpfen bereit scheint, nicht zu entziehen. Teils scheint ihnen einfach die Einsicht zu fehlen, dass sich die Geschichte nicht zu wiederholen pflegt, dass das amerikanische Engagement als Verbündete Südvietnams weder quantitativ noch qualitativ vergleichbar ist dem kolonialen Endkampf der schwachen französischen Vierten Republik. Doch wäre es falsch, aus diesem Stand der Dinge schon jetzt sich in eine künstliche Hochstimmung zu versetzen. Weder die südvietnamesische Regierung noch die Amerikaner rechnen mit einem schnellen, das ganze Land umfassenden militärischen Erfolg, der die Voraussetzung nicht nur für die innere Sicherung Südvietnams, sondern auch für sinnvolle Friedensverhandlungen sein dürfte. Noch immer sind die beiden Buchstaben VC, die auch von manchen Südvietnamesen übernommene Abkürzung für Viet Cong, ein Symbol für Schrecken und Angst. Noch immer sind ihre Kader, ihre Verbände in großen Teilen des Landes die Herrscher der Nacht, auch wenn sie am Tage sich in ihre Fuchsbauten in der Tiefe der nur schwer durchdringbaren Wälder zurückziehen müssen. Und solange hier nicht ein gründlicher Wandel geschaffen werden kann, wird das gewaltige zivile Aufbauprogramm, das die Amerikaner gemeinsam mit den Südvietnamesen in Angriff genommen haben, nicht die erwünschten Wirkungen haben können. Der militärische und zivile Aspekt der Auseinandersetzung in Vietnam sind also als eine untrennbare Einheit anzusehen. Der Bau von Straßen, Brücken und Fabriken wird nur dann die gewünschten Ergebnisse zeitigen, wenn diese Straßen ohne Risiko befahren werden können, wenn diese Brücken nicht in der Nacht zu Menschen fallen werden und die Fabriken nicht in den Explosionen von Dynamitladungen zusammenstürzen. Andererseits wäre jeder militärische Erfolg auf Sand gebaut, wenn er nicht Hand in Hand ginge mit der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Festigung des Landes. Niemand wird Wunderdinge von einer Regierung erwarten können, die inneren Intrigen trotzen, schwerste wirtschaftliche Bedrängnisse eindämmen und ihre Autorität durchsetzen muss, ohne überall den Schutz ihrer Bürger zu jeder Zeit gewährleisten zu können. Dabei sind ihre Anstrengungen aller Ehren wert. Und sowohl das Ausmaß der ihnen zuteil werdenden Unterstützung, Amerika allein gibt dafür täglich mehr als $1 Million aus, als auch die Systematik, mit der die Aufgabe des Aufbaus angefasst wird, lassen eine reiche Ernte erhoffen, wenn Sicherheit und in ihrem Gefolge Frieden hergestellt werden können. Denn potenziell ist Südvietnam kein armes Land. Selbst heute, unter den teilweise chaotisch zu nennenden Bedingungen des Krieges und des Terrors, braucht kaum jemand zu hungern, obgleich das früher reisexportierende Land im letzten Jahr Reis einführen musste, um den eigenen Bedarf zu decken. Unter normalen Bedingungen könnte Südvietnam mit seinem vielen fruchtbaren Boden und seiner fleißigen Bevölkerung halb Südostasien ernähren und die teilweise atemberaubende Schönheit seiner Landschaft könnte in späterer Zukunft, erscheint der Gedanke heute auch verwegen und geradezu absurd, reichliche Deviseneinnahmen aus dem Tourismus zeitigen. Das heutige Bild freilich ist von solchen Visionen weit entfernt. 200 Ärzte für eine Bevölkerung von rund 14 Millionen Menschen. Diese zwei Zahlen geben nur einen kleinen Ausschnitt, wenn auch in sehr anschaulicher Weise, für die Not, die überwunden werden muss. All dies, es sei noch einmal wiederholt, kann nur gewendet werden, wenn das Problem der Sicherheit gelöst wird. Es ist für die Vietnamesen eine Frage von Leben und Tod. Sie haben keine Wahl. Doch auf dem Schachbrett der Weltpolitik hat das, was in Vietnam geschieht, zum Guten und zum Bösen, Bedeutung und Konsequenzen, die weit über das Land, ja über ganz Südostasien hinausreichen. Mit Argusaugen beobachten die Nachbarländer, was geschieht. Wird es gelingen, der Aggression Einhalt zu gebieten? Wird sich das Sicherungssystem auch gegenüber dem Koloss Rotchina als haltbar erweisen? Wird sich vor allem die Glaubwürdigkeit einer Beistandsverpflichtung der Vereinigten Staaten von Amerika erhärten? All diese Fragen sind für den freien Teil Südostasiens und darüber hinaus allen, die in der einen oder anderen Form von kommunistischen Aggressions- oder Vormachtbestrebungen bedroht sind, hochpolitische Fragen allerersten Ranges. Das gilt auch und nicht zuletzt für Europa. Und nichts wäre törichter als die Vorstellung, das weit entfernte Geschehen in Vietnam stehe beziehungslos und ohne Auswirkungen neben der europäischen und atlantischen Politik. Die Verpflichtungen der Weltmacht Amerika und ihre Glaubwürdigkeit sind unteilbar, ebenso wie die Notwendigkeit der Selbstbehauptung freier Nationen gegen die vielfältigen Formen kommunistischer Ausdehnungstendenzen unteilbar ist. Und noch etwas anderes sollte uns alle und besonders diejenigen Nationen, die den Vorzug wirtschaftlicher Blüte genießen, angehen. Die Nöte des um seine Existenz ringenden Volkes von Vietnam. Niemand, der auch nur kurze Zeit Vietnam mit eigenen Augen gesehen hat, wird sich einem tiefen Mitgefühl für die Leiden und die bei aller Widrigkeit bewundernswerten Anstrengungen und Opfer der meisten seiner Menschen entziehen können, die auch nach fast 2 Jahrzehnten nur zeitweilig unterbrochener Schicksalsschläge die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgegeben haben und tagtäglich für diese Zukunft arbeiten, kämpfen und nur allzu oft auch sterben müssen. Unsere Sympathie und unsere Hilfe sollte Ihnen gehören.
Im Blickpunkt.
Krieg in Vietnam. Eindrücke und Schlussfolgerungen einer Reise. Es sprach Eberhard Körting.
Deutschlandradio Retro.